Guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist ein guter Tag, um zusammenzukommen. Ich bin Gott dankbar für jede Seele, die heute gekommen ist, um diesen Tag zu feiern. Ein besonderer Tag. Ein Tag, an dem wir darüber nachdenken und Gott dafür danken und ihn verherrlichen, dafür, dass er auferstanden ist. Am besten können wir das tun, wenn wir die Herrlichkeit vom Wort Gottes sehen und unser Herz von dieser Wahrheit erfüllt ist und somit unser Herz Gott dafür preist und dankt. Und das wollen wir auch heute tun. Auch wenn ich so einsteigen muss, dass wir in der Reihe über Markus-Evangelium Kapitel 1, Vers 15 heute weitermachen. Wir beschäftigen uns ja von Markus 1, Vers 15 darüber, was wahrer Glaube ist, was rettender Glaube ist. Und nachdem wir uns die Quelle des Glaubens angeschaut haben, der Gott selbst ist, der Geber unseres Glaubens, so haben wir auch letztes Mal uns über das Wesen des Glaubens Gedanken gemacht, was den Glauben ausmacht. Ein Überzeugtsein, ein tiefes Vertrauen in das, was Gott verheißen hat, was man noch nicht sieht, aber was absolut wahr ist. Und das trifft einfach auf die Wahrheit und auf die Tatsache der Auferstehung Jesu Christi. Und heute wollen wir uns über den Inhalt des Glaubens unterhalten. Und vielleicht denkt der eine andere, aber heute ist doch der Auferstehungssonntag und heute wollen wir über die Auferstehung nachdenken. Wieso willst du in deiner Predigtreihe stur weitermachen? Wir machen in der Reihe weiter, weil der Inhalt des Glaubens, über den wir heute nachdenken, was macht unseren Glauben aus? Was ist die Bedeutung des Glaubens? Letztendlich die Auferstehung Jesu Christi ist. Das ist, was wir glauben. Der rettende Glaube ist der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi. Ohne den Glauben an die Auferstehung Jesu Christi keine Rettung, keine Vergebung der Sünden. Ich weiß nicht, wie es in unseren Herzen oder in unserem Denken oder in unserem Glauben verankert ist, aber oft ist es ja so, dass wir unsere Rettung von den Sünden darauf begrenzen, dass Jesus für uns gestorben ist, oder? Jesus ist für unsere Sünden gestorben, darum sind wir gerettet. Aber wenn Jesus nur für unsere Sünden gestorben ist und nicht auferstanden wäre, wäre es keine Rettung, wäre keiner von euch gerettet, wäre ich nicht gerettet, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre. Und um diese Wahrheit und den Inhalt dieses Glaubens deutlich zu machen, warum glauben wir, dass Jesus auferstanden ist, warum ist es so wichtig, darum wollen wir heute so ein bisschen den Inhalt, uns etwas Zeit nehmen, Inhalt des Evangeliums von der Auferstehung anzuschauen, den rettenden Glauben von der Auferstehung Jesu Christi. Es ist der Glaube an den Gott, der die Toten lebendig macht. Das ist der Glaube, der uns zur Rettung gerechnet wird. Das ist das Evangelium. Wir glauben an den, der uns aus den Toten auferwecken wird, genauso wie Christus es getan, wie er den Christus von den Toten auferweckt hat. Dass das Evangelium oder Inhalt des Evangeliums mit der Auferstehung Jesu unmittelbar verknüpft ist, hat Jesus von Anfang an gelehrt. Seine Lehre war von Anfang an, ich werde leiden, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Das hat er von Anfang an gelehrt, seinen Jüngern permanent. Und gegen Ende seines Leidenswegs gab es ganz klare drei Leidensankündigungen, wo Jesus immer wieder gesagt hat, Freunde, jetzt geht's los. Jetzt werde ich leiden, jetzt werde ich sterben und jetzt werde ich auferstehen. Und doch musste er seine Jünger tadeln ihres Unglaubens. Denn nachdem er nämlich auferstanden ist, haben sie es geglaubt? Nein, sie haben gezweifelt. In Lukas 24, wir steigen in das Thema ein. Ich möchte euch bitten, Lukas aufzuschlagen. Lukas 24, herrlichen Kapitel. Wird uns berichtet, nachdem Jesus auferstanden ist. Sind seine Jünger sehr zerstört gewesen und verunsichert gewesen, in Unglauben gefangen und waren hoffnungslos und mutlos. Und zwei von ihnen, sie wohnten ungefähr 11 Kilometer weit entfernt von Jerusalem und sie gingen zurück und sie waren entmutigt und waren verzagt. Und Jesus geht mit ihnen einen Weg, er begegnet ihnen dort, sie können ihn noch nicht erkennen, sie verstehen noch nicht, dass es er ist. Und er sagt, was ist mit euch los? Lukas 24, das sind die berühmten Emmaus-Jünger. Und als er sie fragt, sagen sie, bist du der Einzige, der hier keine Ahnung hat, hier was passiert? Wir haben diesen Text aus mehreren Perspektiven schon mal betrachtet, aber es ist interessant, dass sie Folgendes sagen. Ich möchte euch vorlesen, Kapitel 24, Abvers 19. Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort und Gott in den ganzen und dem ganzen Volk und wie ihnen die Hohepriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Wir haben all unsere Hoffnung auf ihn gelegt, aber er ist gestorben. Er ist gestorben und sie verstanden das nicht. All ihre Hoffnung. Und dann sagte, doch auch bei all dem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht. Sie haben uns durcheinander gebracht. Warum? Weil sie kamen und haben gesagt, er ist auferstanden. Und statt, dass sie sich darüber freuen und wie ihr aufgestanden seid und gesagt, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden, haben sie gesagt, das hat uns aus der Fassung gebracht. Das hat uns durcheinander gebracht. Das hat uns verunsichert. Was ist das hier? Und die gehen zurück und sind betrübt, obwohl sie die Nachricht gehört haben, der Herr ist auferstanden. Warum? Jesus sagt das, und schaut mal Vers 25, er aber sprach zu ihnen, ihr Unverständigen, und im Herzen zu träge an alles zu glauben. Wieso glaubt ihr nicht? Aber was sollten sie glauben? Wem sollten sie glauben? Was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Wieso glaubt ihr nicht der Schrift? Wieso glaubt ihr nicht dem Wort? Das steht doch da. Der Christus musste leiden und er musste sterben und er musste in seine Herrlichkeit hineingehen. Er musste auferstehen. Wieso seid ihr so betrübt im Herzen? Wieso glaubt ihr dieser Tatsache nicht? Nun, er erklärt das ihnen und unterweist sie, ihr Herz brennt, sie gehen zurück nach Jerusalem sofort und erzählen den 12. Und was machen die? Die glauben ebenfalls nicht. Da muss der Herr persönlich erscheinen und sagen, hier, berührt meine Hände, berührt meine Wunden, meine Füße, Hände, gib mir was zu essen, ich bin's wirklich. In ab Vers 40 heißt Folgendes. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten, da heißt aber vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Und er nahm es und aß es vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, die sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, im Gesetz Mose, in den Propheten, in den Psalmen. Sagt wiederum, wieso seid ihr so durcheinander? Wieso seid ihr so furchtsam? Wieso glaubt ihr nicht, dass ich's bin? Wieso muss ich euch jetzt Beweise geben? Habt nicht die ganze Schrift euch das alles schon gelehrt, dass es sein muss? Vers 45, da öffnete ihn das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen von den Toten. So der Glaube, so hat Jesus von Anfang an gelehrt, es ist etwas, was Gott verheißen hat und es ist beinhaltet die Auferstehung. Jesus hat die Jünger gelehrt und der Inhalt der Lehre, der Inhalt des Glaubens war, ich muss leiden, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Das ist, was Jesus gelehrt hat. Er sagt, ich war die ganze Zeit bei euch und das habe ich euch doch die ganze Zeit eigentlich gelehrt. Es dauert eine Weile und die Apostel begreifen das und verstehen das. Und dann ist das, was sie predigen. Die erste Predigt, die Petrus hält, schlag mit mir Apostelgeschichte auf, Kapitel 2, also ein Brief weiter. Die erste Predigt, die Petrus hält, an der 3000 Menschen zum Glauben kommen, ist die Predigt von der Auferstehung Jesu Christi. Es ist die Predigt von der Auferstehung Jesu Christi. Ab Vers 17, wir werden jetzt nicht den komplette Verse lesen, ich werde euch nur kurz das zeigen. Ab Vers 17 sagt er, es ist genau das, was nämlich die Propheten gesagt haben und er zitiert Joel. Er sagt, Joel hat davon geredet. Die haben also verstanden, was Jesus ihnen erklärt hatte. Joel hat davon geredet. Und ab Vers 22 sagt er, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, den Gott durch ihn in eure Mitte tat, wie ihr es selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz genagelt und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. So, die Predigt, die erste Predigt, die Petrus hält, und dann argumentiert er und zeigt auf, dass David davon gesprochen hat. Und das ist die Botschaft. Die erste Predigt, die Petrus hält, ist, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Durch diese Botschaft bekehren sich 3000 Menschen auf einen Schlag und werden getauft und der Gemeinde zugetan. Die gleiche Botschaft hält Paulus in Kapitel 13. Ab Kapitel 13 bekommen wir den Dienst von Paulus vorgestellt. Und das Erste, was Lukas sagt, Paulus hat genau das Gleiche getan, was Petrus getan hat. Er hat von der Auferstehung Jesu Christi geredet. Warum das so ist, sage ich gleich. Schaut mal in Kapitel 13. Ab Vers 13 ist der Bericht, die Tätigkeit von Paulus. Und dann schreibt er ab Vers, oder berichtet wird uns ab Vers 23. Aus dieser Nachkommenschaft hat Gott nach der Verheißung dem Israel einen Retter Jesus gebracht. Und dann erzählt er von Johannes dem Täufer, dass er, nachdem Johannes vor dessen Auftreten die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf erfüllt hatte, sprach er: Was ihr meint, dass ich sei, bin ich nicht, sondern sie. Es kommt einer nach mir, dem ich nicht würdig bin, die Sandalen der Füße zu lösen. Ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und ihr, die unter euch Gott fürchtet, uns ist dieses Wort dieser Rettung gesandt. Denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben diesen nicht erkannt. Auch die Stimme der Propheten erfüllen, die jenen Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. Und obschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in die Gruft. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und wieder ist die Botschaft, er ist nicht tot, er ist auferstanden. Paulus predigt und so beginnt die Mission. Die Mission der Heiden. Die Botschaft ist, der rettende Glaube ist, Jesus Christus ist auferweckt. Er ist gestorben, ja, aber er ist auferweckt. Das ist Inhalt des rettenden Glaubens. Ich will es so sagen, wer nicht glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, hat keinen rettenden Glauben. Es reicht nicht zu glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Sondern wir müssen glauben, dass er auch auferstanden ist. Dass er auch auferstanden ist. Der Inhalt des Evangeliums, der Inhalt des rettenden Glaubens ist, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Ich möchte euch das an ein, zwei Bibelstellen noch aufzeigen, dass das Evangelium der Glaube an die Auferstehung ist und dann euch erklären und mit euch darüber nachdenken. Warum ist das so wichtig? Liebe Geschwister, nochmal, wir glauben doch, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Das bekennen wir. Aber warum müssen wir glauben, dass er auch auferstanden ist? Darüber möchten wir heute ganz kurz nachdenken. Schaut mal mit mir kurz in den 1. Korintherbrief. 1. Korinther Kapitel 15. Über die Auferstehung gab es viel Unverständnis und viel Irrlehre in der Gemeinde, schon sehr früh. Und Paulus schreibt in dem 1. Korintherbrief und nimmt sich Zeit, ein ganzes Kapitel, ein Kapitel 15, um dieses Verständnis tiefer zu führen, beziehungsweise um die Irrlehren zu überführen. Es ist so wichtig, er nimmt sich ein ganzes Kapitel. Kein Thema hat so viel Platz im 1. Korintherbrief wie die Auferstehung, weil es grundlegend, weil daran unsere Rettung hängt. Paulus beginnt so, er schreibt Folgendes. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet. Paulus sagt, ich sag's euch noch mal kurz, was habe ich euch verkündigt, was euch gerettet hat? Was habt ihr geglaubt, was euch gerettet hat? Und dann sagt er, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Es sei denn, dass es hat sich gezeigt, dass ihr gar nicht wirklich gläubig seid, weil ihr das alles abgelegt habt. Und jetzt sagt er uns, was hat sie das ewige Leben geschenkt? Was haben sie geglaubt, dass ihnen zur Rettung geworden ist? Schaut mal Vers 3. Denn ich habe euch von allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Paulus sagt, das ist euer rettender Glaube, was ich euch verkündigt habe, durch das ihr gerettet worden seid. Jesus ist gestorben, so wie die Schriften es verheißen haben, und er ist auferstanden, so wie die Schriften es verheißen haben. Wer das glaubt und an das festhält, der ist gerettet. Das ist rettender Glaube. Das ist rettender Glaube. Da, wo das nicht geglaubt wird, dass Jesus nach den 3 Tagen wieder auferstanden ist, kein rettender Glaube. Paulus geht sogar so weit, in Vers 14 sagt er im gleichen Kapitel, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos. Wir haben keinen Inhalt, über irgendwas zu sprechen. Und dann sagt er, inhaltslos ist aber auch euer Glaube. Wenn wir nicht an die Auferstehung Jesu glauben, haben wir keinen Inhalt des Glaubens. Haben wir gar keinen Glauben. Wir haben dann gar keinen Glauben. Was ich jetzt einleitend betonen möchte, ist Folgendes. Der Inhalt unseres Glaubens, der Inhalt des wahren, rettenden Glaubens, ist der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi. Ist der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi. Darum sagt der Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Interessant, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir noch in Sünden. Aber er ist doch für Sünden gestorben. Ist nicht sein Tod die Rechtfertigung unserer Sünden? Wurde nicht durch seinen Tod unsere Sünden, wurden sie nicht weggenommen? Und Paulus sagt, nein. Erst in der Auferstehung wurden wir von den Sünden befreit. Warum? Warum? Warum ist die Auferstehung Jesu Christi die Befreiung unserer Sünden und nicht allein der Tod? Warum ist das so? Ich möchte diese Wahrheit euch kurz zeigen. Und zwar aus 2 folgenden Stellen. Die erste Stelle, nein, ich gehe direkt. Gehen wir in den Römerbrief. Ich möchte euch eine Stelle zeigen, die das wunderbar, wunderbar deutlich macht. Römerbrief, Kapitel 4. Römerbrief, Kapitel 4, die Verse 24 bis 25. Vielleicht nehmen wir Vers 23 noch mit. Warum ist der Glaube an die Auferstehung unsere Rettung? Ich lese, es ist aber nicht allein um seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretung wegen dahingegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Ich lese nochmal Vers 25. Der unserer Übertretungen dahingegeben, das heißt, der wegen unserer Sünden gestorben ist, aber wegen unserer Rechtfertigung, wegen unserer Gerechtigkeit, wegen unserer Entsöhnung auferweckt worden ist. Jesus ist für unsere Schuld gestorben, aber er ist wegen unserer Gerechtigkeit, die wir von Gott brauchen, auferweckt worden. Wenn Jesus nicht auferweckt worden wäre, hätten wir keine Gerechtigkeit Gottes und wären wir in den Sünden und wären wir tot. Warum? Ich möchte mit euch diesen Gedanken kurz entfalten und ich hoffe, dass euch das zur Anbetung Gottes führt. Paulus behandelt den ganzen Römerbrief die Gerechtigkeit allein aus Glauben, richtig? So, wie werden wir vor Gott gerecht? Wie werden wir von Gott gerechtfertigt? Wie kommen wir dahin, dass Gott sagt, du bist von mir gerecht und somit rechtfertigt? angenommen. Wie kommen wir an diesen Punkt? Und Paulus sagt, nicht durch Werke. Du kannst nichts tun, da ist in dir nichts Gutes, dass du aus eigener Kraft etwas tun kannst, damit Gott sagen, das hat gereicht. Der Mensch ist verdorben, der Mensch ist verloren und aus seiner eigenen Kraft kann er sich nicht rechtfertigen. Er kann nichts tun, damit Gott sagt, okay, heute kann ich dir gnädig sein, heute kriegst du Segen, weil heute hast du dich echt gut bemüht. Und das Urteil ist, alle sind verloren, alle in Mangel darum, Ruhmes und der Herrlichkeit Gottes. Und dann berichtet er über einen neuen Weg. Und er spricht von einem neuen Weg und sagt, Kapitel 3, Vers 21, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber allein aus Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. So spricht er über den Weg des Glaubens. Das ist der einzige Weg, wie Gott einen rechtfertigt. Das ist auch nichts Neues für uns. Ich hoffe nicht. Und dann bringt er ein Beispiel. Und dann sagt er, wie war es bei Abraham? Und er spricht von Abraham und sagt, wie hat Gott Abraham rechtfertigt? Weil er glaubte. Und liebe Geschwister, an was hat er Abraham geglaubt? Dass Gott Tote lebendig machen kann. Er hat an die Auferstehung geglaubt. Ich möchte euch das vorlesen, Kapitel 4. Vers 16. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnaden gehe, damit er die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei. Nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der Glauben Abrahams, der unser Vater, aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, und jetzt schaut mal, was Abraham glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Der Glaube Abrahams war, Gott macht Tote lebendig. Gott schenkt Auferstehung. Gott kann aus dem Nichts, es ist nichts da, es ist tot. Gott kann sprechen und auf einmal wird es. Liebe Geschwister, auf welcher Grundlage hätte er sonst seinen Sohn opfern können? Gott hat gesagt, aus dir und aus diesem Nachkommen, aus Isaak mache ich ein großes Volk. Und dann sagt Gott, opfere ihn mir, bring ihn um. Und Abraham geht hin und tut es. Warum? Warum kann er es tun? Warum zweifelt er nicht und sagt, Gott, das kann doch nicht sein, du hast ihn mir versprochen, jetzt wird er gleich sterben, dann ist die ganze Verheißung dahin. Er wusste nicht, wie Gott es machen wird. Aber er wusste, Gott kann Tote lebendig machen. Und dieser Glaube, Gott kann Tote lebendig machen. Er wird meinen Sohn auferstehen lassen, wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist die Gerechtigkeit, die Gott spricht. Sagt, du hast Vertrauen zu mir, du hast wirklich Glauben zu mir, weil du mir alles zutraust, nicht dir, mir. Abraham glaubte und das wurde ihm zur Gerechtigkeit. Vers 18, der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin geglaubt hat, der gegen jede menschliche Vernunft, der gegen jede Erklärung, der gegen jede menschliche Hoffnung, auf Hoffnung hin glaubte. Das heißt, er hoffte und vertraute, dass Gott es tun kann. Auch wenn er es nicht verstand, auch wenn er es nicht fühlte, auch wenn er es nicht sah. Aber er wusste, wenn Gott etwas sagt, dann wird es so werden. Schaut mal, das schreibt Paulus ab Vers 19. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war. Und das Absterben des Mutterleibs der Sarah. Und zweifelte nicht durch Unglauben. Liebe Geschwister, Zweifel ist Unglaube. Zweifel ist Unglaube. Gott Dinge nicht zutrauen, ist Unglaube. Zu denken, ob er das hinkriegt, ist Unglaube. Aber wie wird man gerettet? Durch Unglauben. Durch Glauben. Was ist rettender Glaube? Ich glaube, dass meinem Gott nichts unmöglich ist. Nichts unmöglich ist. Er spricht, wo nichts ist, und auf einmal wird es. Weil er der Schöpfer ist. Weil er derjenige ist, der das Leben gibt und das Leben nimmt. Und er ist der Ursprung allen Lebens. Er ist die Quelle allen Lebens. Und in dieser Weise heißt es, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Liebe Geschwister, das ist mein persönliches Zeugnis aus den Tiefen meines Lebens. Wenn man nichts fühlt, nichts sieht, wenn Ängste übereinkommen, wenn man nicht spürt oder wenn das, was man spürt und sieht, alles andere ist als Hoffnung und Leben und Licht. Und dann heißt es, aber der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht, was man nicht greifen kann. Aber wie kann man glauben, wie kann man sich festhalten, wenn man Dinge nicht sieht und nicht spürt? Wie geht das? Es ist ein Festhalten an der Verheißung Gottes, an dem, was Gott gesagt hat. Wo finden wir das? Woher wissen wir, was Gott gesagt hat? Hier. Wenn wir nichts spüren, nichts sehen, nichts fühlen, dann halten wir an dem fest, was Gott gesagt hat. Das ist Glaube. Und Gott hat gesagt, er kann Tote lebendig machen. Abraham glaubte ihm das. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist die Gerechtigkeit. Und Paulus schreibt dann Folgendes, Vers 23. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen. Das, was Abraham erlebte, das, was Abraham durchmachte, hat was damit zu tun, mit uns, mit dir und hier. Abraham hat alles das durcherlebt und erfahren, damit wir die Verheißungen kennen, damit wir wissen, auf welchem Weg Gott uns retten wird. Das, was Abraham erlebt hat, war für dich und für mich für heute. Und es wurde aufgeschrieben, dass du heute weißt, dass Gott zu seinem Wort steht. Dass Gott zu seinem Wort steht. Und wenn du genauso glaubst wie Abraham, dann wird er zu deinem Vater. Und du zu seinem Kind, weil du das tust, was er tat. Und so schreibt Paulus, Vers 24, sondern auch unseretwegen, denn es zugerechnet worden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Rettender Glaube ist an den zu glauben, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Wir glauben an den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Wir glauben an den Gott, an den Abraham glaubte, dass er Tote lebendig machen kann. Liebe Geschwister, wusstet ihr, dass Abraham die Auferstehung Jesu Christi kannte? Dass Abraham, bevor Jesus starb, glaubte, dass Jesus auferstehen wird und dass ihm das zur Gerechtigkeit gerechnet wird. Weil Gott es ihm erzählt hat, weil Gott es ihm verkündigt hat und er es ihm geglaubt hat. Auf welche Grundlage sollte er sonst wissen, dass er seinen Sohn auch von den Toten auferwecken kann? Woher hatte Abraham sonst eine Erfahrung darüber? Gott verkündigte Abraham, dass er seinen Sohn für ihn sterben und auferstehen lassen wird. Und Abraham glaubte das. Tausende Jahre voraus. Jahre voraus. Abraham kannte die Auferstehung Jesu Christi. Abraham kannte Christus und dass er auferstehen würde. Er glaubte das. Und das hat Gott gesagt, darum bist du gerechtfertigt. Ich will euch zwei Stellen kurz zeigen, dass es so ist. Erste Stelle ist Galaterbrief, Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 6. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, er kennt daraus, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nation aus Glauben rechtfertigt werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. Seht ihr das, was ich da sehe? Die Schrift aber verkündigte Abraham voraussehend, nämlich dass Jesus kommen, sterben, leiden, auferstehen wird und alle dadurch gerettet werden, verkündigte dem Abraham das voraus. Was verkündigte? Die gute Botschaft. Und was ist die gute Botschaft? Das Evangelium. Abraham hatte zu seiner Zeit das Evangelium gehört. Und er glaubte da und Gott rettete ihn dadurch. Das wurde ihm zugerechnet. Darf ich dich jetzt so fragen, glaubst du, dass Abraham Jesus kannte? Oder andersrum, glaubst du, dass Abraham gerechtfertigt wurde, weil er an Jesus geglaubt hatte? Wir glauben rückwärts. Sie glaubten vorwärts. Das heißt, Gott hat schon immer, auf welchem Weg Menschen gerettet? Aus Glauben, nicht aus Werken. Niemand kann aus Werken gerettet werden. Ja, was ist mit allen Menschengläubigen des Alten Testaments? Sind sie dann verloren? Nein, sie glaubten ebenfalls. Ja, an was? An die Schrift, weil in den Schriften sagt Jesus, sie sprachen doch von mir, die haben doch von meinem Sterben, meinem Leiden, Sterben und Auferstehung geredet. Wieso glaubt ihr nicht den Propheten? Die haben doch alles verkündigt. Schlagt mit mir kurz Johannes Kapitel 8 auf. Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Die Pharisäer streiten mit Jesus, sie wollen an ihn nicht glauben, sie wollen ihn nicht annehmen, sie sind aber stolz auf Abraham und sagen, Abraham ist unser Vater. Und Jesus sagt, Abraham ist nicht euer Vater. Wenn Abraham euer Vater wäre, würdet ihr das Gleiche tun, was Abraham tut, nämlich an mich glauben. Wie? Ja, Abraham glaubte an mich. Und dann sagt er folgendes, Kapitel 8, Vers 56. Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Liebe Geschwister, was ist der Tag des Herrn? Warum feiern wir den Tag des Herrn am Sonntag und nicht am Samstag? Was ist an dem Sonntag passiert? Jesus auferstanden. Wir feiern nicht den Schabbat, den Samstag, sondern den Sonntag, weil das der Tag des Herrn ist. An diesem Tag ist er auferstanden, hat den Tod und die Sünde und den Teufel besiegt. Und das feiern wir. Und Abraham sah diesen Tag. Und was hat er getan? Er freute sich. Er sprach, er ist wahrhaftig auferstanden. Er freute sich darüber. Dieser Glaube wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet, dass Jesus auferstanden ist oder auferstehen wird. Er glaubte es voraus. Warum? Ja, weil Gott ihm diese gute Botschaft als Evangelium schon verkündigt hat. Gott hat ihm prophezeit. Ich sage, so wird es sein. Mein Sohn wird kommen, sterben und auferstehen. An welchem Beispiel hat Abraham das verstanden gelernt? Als er doch seinen eigenen Sohn opfern musste. Und als Gott eingeschritten hat, gesagt, Abraham, nein, du nicht. Lass ihn zurück. Ich werde mir einen Opferlamm ersehen. So, ich werde meinen Sohn opfern, Abraham, du musst nicht. Ich habe nur gesehen, du glaubst mir wirklich. Jetzt kommen wir zurück zu Römer, Kapitel 4, Vers 25. Ich hoffe, die Argumentation und die viele Bibelstellen, ich denke nicht, dass ich euch davon überzeugen musste, aber haben deutlich gemacht, dass der Inhalt des Evangeliums, der rettende Glaube, der uns rechtfertigt, der Glaube ist, dass Jesus aus den Toten aufersteht. Das hat Abraham geglaubt und wer das glaubt, dem wird das auch zu Gerechtigkeit gerechnet werden. Der wird von Gott gerecht sein, wer genau das glaubt, was Abraham geglaubt hat. Und jetzt möchte ich euch das kurz zeigen, und zwar Folgendes. Jesus ist, wir glauben an der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und jetzt wird uns gesagt, aber warum ist das so wichtig? Weil er um unsere Sünden dahingegeben, aber unsere Rechtfertigung auferweckt ist. Inwieweit, noch einmal die Frage, ist die Auferstehung Jesu die Rechtfertigung von uns? Wie weit oder warum ist erst die Auferstehung die Befreiung meiner Schuld und meiner Sünde? Hätte es nicht gereicht, Jesus wäre einfach gestorben und die Schuld wäre vergeben und dann wären wir da nicht gerettet? Nein. Inwieweit? Ich möchte euch drei Punkte in den paar Minuten uns einfach anhand drei Punkte uns das deutlich machen. Erstens, weil die Auferstehung Jesu Christi bestätigt, dass was er gesagt hat, wahr ist. Das heißt, dass er der wahre Prophet war oder ist. durch die Auferstehung Jesu Christi wurde bestätigt und belegt, dass alles, was er vorher gelehrt hat und verheißen hat, prophezeit hat, wahr ist. Und darum es glaubenswürdig ist. Nämlich den Weg seines Leidens, Sterbens und der Notwendigkeit der Auferstehung. Die Auferstehung Jesu Christi beweist und bestätigt, Jesus ist der wahre Prophet. Warum? Ich zeige euch das Folgendes. Ich weiß, ihr müsst wieder blättern. Vielleicht, wenn ihr euch zu schnell geht, dann hört einfach zu. Ich lese euch die Stellen so gut, wie ich nur kann, vor. In 5. Mose, Vers 8, Kapitel 18. 5. Mose, Kapitel 18. Vers 15. Sagt Gott Folgendes zu seinem Volk. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus der Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Vorher war wer der Prophet unter dem Volk? Mose. Was hat Mose gebracht? Das Gesetz. Aber durch wen wurde Gnade und Wahrheit? Durch Christus. Und jetzt sagt Gott, am Ende des Gesetzes, am Ende der fünf Bücher Mose, Folgendes: Ich werde euch noch einmal einen Prophet geben. Und auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören. Denn er wird euch den Weg der Gnade und der Wahrheit lehren. Und dann heißt Vers 16, nach allem, was du dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Horeb, an dem Berg, an die das Gesetz bekommen haben, an dem Tag der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht länger hören und dieses große Feuer möchte ich nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Als Gott sein Gesetz dem Volk am Berg Horeb offenbart hat. Was haben sie getan? Sie haben Angst bekommen. Sie wussten, sie müssen sterben, weil dieses Gesetz das offenbart hat. Das zeigt ihre Sündhaftigkeit und sie können vor Gott nicht bestehen. Wir sagen, Gott, rede nicht mehr mit uns. Wir sterben. Wenn du so mit uns redest, durchs Gesetz, werden wir sterben. Genau. Und dann sagen sie, nicht mehr reden. Und dann sagt Gott, gut habt ihr geredet, richtig. Wenn ich weiter mit euch so reden würde durchs Gesetz, ihr würdet alle sterben. Ich werde euch aber einen Prophet schicken, der zu euch reden kann und nicht den Tod bringt, sondern Leben. Und bitte hört auf ihn. Und wenn ihr auf ihn hört, werdet ihr Leben haben. Vers 17. Da sprach der Herr zu mir. Siehe, sie haben recht getan mit dem, was sie gesagt haben. Das war richtig, dass ihr gesagt habt, hör auf zu reden. Wir kommen um, richtig. Einen Propheten aus ihrer Mitte ihren Brüdern entstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, nämlich dieser Prophet, in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Das heißt, jeder, der auf diesen Propheten hören wird, wird leben. Wer auf diesen Propheten nicht hören wird, wird sterben. Bitte, Mose sagt, bitte, überlegt, Mose sagt, es wird einer kommen, Jesus wird kommen, bitte hört auf ihn. Und dann kam Jesus. Und was hat er gesagt? Euch, die Ältesten, die Propheten haben zu euch geredet. Ich aber sage euch. Woran konnten sie das Volk erkennen, dass jetzt der Jesus der wahre Prophet ist? Woran erkennt man einen wahren Propheten? Woran erkennt man den Propheten, den Gott gesandt hat? So, die Frage, die Prüfung muss ja da sein. Und Gott gibt ihnen ein Prüfkriterium und sagt Folgendes, ab Vers 20. Doch die Propheten, die sich vermessen sollten, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich nicht befohlen habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Und wenn du in deinem Herzen sagst, ja, wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat? Und wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das Wort, das nicht der Herr geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet es geredet. Du brauchst dich ihn nicht zu fürchten. Woran erkennt man einen wahren Propheten? Er prophezeit, er spricht und es geschieht. Was hat das mit Auferstehung zu tun? Was hat es mit der Bestätigung Jesu zu tun? Als Jesus verkündigte und predigte, viele Zeichen, Wunder tat unter ihnen. Glaubten sie ihm? Nein. Und dann sagen sie, gib uns ein Zeichen. Und dann sagt er ihnen, in Matthäus 12, glaube ich, ist das, ich gebe euch nur noch ein einziges Zeichen. Könnt ihr euch erinnern, welches Zeichen? Ich gebe euch ein Zeichen des Prophetes Jona. Nämlich so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn Gottes 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und dann wird er auferstehen. Ich werde euch nur ein Zeichen geben, ihr ungläubiges Volk. Ich werde euch zeigen. Und Jesus ist gestorben, oder? Und er war 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde, sein Leib. Und dann ist er auferstanden. Und glaubten sie dann alle und sagen, jetzt verstehen wir es. Oh, er ist ja wahrhaftig der, den Gott gesandt hat. Die Auferstehung Jesu beweist, er ist wahrhaftig der Prophet, der in 5. Mose 18 verkündigt wurde. Denn was er gesagt hat, ist genauso eingetroffen. Aber was haben sie gesagt? Interessanterweise, liebe Freunde, haben die Feinde fast mehr daran geglaubt, Anführungsstrichen, wie die Jünger. Die Jünger zweifelten daran. Wisst ihr, was die Feinde gemacht haben? Die haben gesagt, die sind zum Pilatus gegangen und sagen, Pilatus, weißt du was, wir haben mitbekommen, dass er die ganze Zeit davon redet, er wird auferstehen. Wir hören das an jeder Ecke. Und weißt du was, wenn dann er gestorben ist, dann kommen die Jünger heimlich nachts, werden ihn stehlen und dann werden sie allen erzählen, er ist auferstanden. Und dann wird die Verführung noch größer sein. Ja, warum? Ja, dann ist ja bestätigt, dass es ja wahr ist. Lass uns Wachen davor stellen. Lass uns ein Siegel anbringen, damit das nicht passiert, oder? Und was passierte? Der Engel kam und die Wachen fielen wie tot und der Stein wurde weggerollt und Jesus ist auferstanden. Und was haben sie dann gemacht? Haben sie geglaubt? Sie haben Geld gezahlt und sagen, bitte sag es, die haben ihn doch gestohlen. Und ich weiß, ihr werdet dafür den Kopf hinhalten, aber wir werden schon beschwichtigen, dass sie euch nicht umbringen dafür. Die haben sie bestochen und die haben rumerzählt, die Jünger haben geklaut, die Jünger haben den Leichnam geklaut. Warum? Warum war es ihnen so wichtig, so eine falsche Lüge zu verbreiten? Aus einem Grund, denn wenn es wahr ist, wenn Jesus auferstanden ist, dann ist alles wahr, was er vorher gesagt hat. Denn er hat gesagt, ich werde sterben und auferstehen und am dritten Tag. Und das ist genauso passiert. Das heißt, er ist der wahrhaftige Prophet, auf den man hören muss. Sonst kriegt man kein ewiges Leben. Nicht Mose, er. Und das wollten sie nicht. Als Jesus auferstanden ist, hat Gott bestätigt durch die Auferstehung, dass die Worte Jesu wahr sind, dass die Worte Jesu wahr sind. Ich lese euch das vor. Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die Hohepriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, die Jünger haben sich nicht erinnert, gell? Aber sie haben sich erinnert. Wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen steht er wieder auf. So befehl doch nun, dass das Grab gesichert werde bis zum dritten Tag, damit etwa die seinen Jünger kommen und ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. So. Sie hatten Angst, dass durch die Auferstehung Jesu Christi seine Worte als wahr bestätigt werden. Zweiter Gedanke, warum die Auferstehung Jesu Christi so wichtig ist für unseren Glauben. Weil dadurch erst Jesus als der Sohn Gottes bestätigt worden ist. Er wurde nicht nur bestätigt, das, was er gesagt hat, es wurde auch bestätigt, was er ist. Jesus Christus ist auferweckt und bestätigt worden als Sohn Gottes. Erst die Auferstehung Jesu Christi hat bewiesen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Römer Kapitel 1, Vers 4. Ich möchte euch lesen ab Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seinen Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn aus der Nachkommenschaft Davids, das heißt aus dem Alten Testament, gekommen dem Fleisch nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt im Geist der Herrlichkeit aufgrund der Totenauferstehung. Jesus Christus wurde als Sohn Gottes eingesetzt, bestätigt. Wie? Auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage der Totenauferstehung. Warum? Die Totenauferstehung hat bewiesen, Jesus ist der Sohn Gottes. Warum? Weil ein Mensch stirbt und dann nicht mehr aufersteht. Warum? Die Sünde, Lohn ist der Tod. Der Tod hält den Menschen fest wegen der Sünde. Und es gibt keinen Menschen, der keine Sünde hat. Wenn ein Mensch stirbt, dann hält ihn der Tod fest und er kann nicht auferstehen. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann aus einem Grund. Warum? Er hat keine Sünde. Die Auferstehung beweist, Jesus hat keine Sünde. Aber wer hat keine Sünde? Gibt es einen Menschen, der keine Sünde hat? Nein. Darum muss Jesus ja der Sohn Gottes sein. Dann ist ja wahr, was er gesagt hat, dass er der Sohn Gottes ist. Die Auferstehung ist der beste Beweis der Sündlosigkeit Jesu. Es ist der beste Beweis, dass er der Sohn Gottes ist, ist die Auferstehung. Jesus hat immer wieder gesagt, überführt mich einer Sünde, oder? Konnten sie nicht. Haben sie aber deswegen geglaubt? Nein. Der beste Beweis der Göttlichkeit Jesu ist seine Auferstehung. Der Tod konnte ihn nicht halten. Ich gebe mein Leben hin und ich nehme es mir. Warum? Ich bin Gott. Durch die Auferstehung Jesu wurde er bestätigt als der wahrhafte Sohn Gottes. Und zum Schluss der dritte Punkt. Ich merke, heute ist eine Unruhe da. Der dritte Punkt zum Schluss. Liebe Geschwister, also ich wiederhole nochmal kurz. Die Auferstehung Jesu Christi bestätigt, dass Jesus der wahre Prophet ist. Warum? Weil all die Worte, die er gesagt hat, sich bestätigt worden sind, weil sie sich erfüllt haben. Darum ist er glaubenswürdig, darum können wir ihm vertrauen. Zweitens, die Auferstehung ist bestätigt ihn wahrhaftig als Sohn Gottes, weil er ohne Sünde ist und darum auferstanden ist. Drittens, die Auferstehung Jesu bestätigt Jesus als wahrhaftig als das Lamm Gottes. Und jetzt kommen wir zum Kernstück. Woher weißt du, dass das Opfer von Jesu genüge getan hat? Woher weißt du, dass der Tod Jesu für Gott gereicht hat? Woher weißt du, dass die Sünden, die du begangen hast, durch den Sterben Jesu vollkommen genüge getan sind? Woher weißt du, dass Gott sagt, das hat gereicht? Woher kannst du glauben und warum kannst du wissen, dass Gott sagt, es braucht kein Opfer mehr? Woher weißt du das? Vielleicht muss man doch nochmal opfern. Vielleicht hat Jesus nur für einen Teil der Sünde gesündigt. Vielleicht braucht es noch mehr. Vielleicht müssen wir nochmal in den Tempel, müssen wir noch ein Passahlamm schlachten. Woher bist du dir absolut sicher, dass es genügt hat? Dass du vor Gott gerechtfertigt bist, dass Gott sagt, es ist vergeben, keine Schuld mehr da, keine Sünde mehr da, ich habe dich angenommen. Woher weißt du das? Weil Gott dieses Opfer angenommen hat. Wie? Er hat Jesus Christus zu sich genommen. Er hat das Opfer Jesu angenommen. Die Auferstehung ist der Beweis, dass Gott gesagt hat, es ist vollbracht genug. Die Auferstehung Jesu Christi bestätigt, das Opfer hat gereicht, es braucht nicht mehr. Warum? Weil er sündlos war. Warum? Weil er das erfüllt hat, was Gott über ihn gesagt hatte. Darum ist der Glaube an die Auferstehung deine und meine Gerechtigkeit. Wenn Jesus gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, wisst ihr was? Dann wüssten wir nicht, ob das gereicht hat. Dann wüssten wir es nicht. Und wir wüssten damit nicht, ob die Sünde wirklich besiegt wäre. Und wir wüssten nicht, ob der Teufel wirklich besiegt ist. Und wir wüssten nicht, ob der Tod wirklich besiegt ist. Wir wären allerelendsten, wir würden raten und würden vielleicht doch, vielleicht nicht. Und dann hoffentlich komme ich im Himmel an und vielleicht hat es doch geklappt. Ich weiß es nicht. Wir hätten keine Glaubensgewissheit. Wir hätten keine Ruhe in unserem Herzen. Wir hätten keine Hoffnung. Aber Jesus ist auferstanden. Und dadurch haben wir eine lebendige Hoffnung, haben wir eine Gewissheit, dass Gott sagt, es ist gut. Es ist gut. Mir reicht das, was Jesus getan hat. Mir reicht das. Ich habe es angenommen. Das Opfer habe ich angenommen. Das reicht mir. Darum sagt Paulus, dass seine Predigt war, Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist, das ist deine und meine Gerechtigkeit. Jesus ist für deine Schuld gestorben, ja. Aber dass du weißt, dass das gereicht hat, bestätigt die Auferstehung erst. Dass dadurch wirklich der Tod besiegt ist, zeigt sich erst in der Auferstehung. Lieber Freund, liebe Freundin, glaubst du das? Ich will dich so fragen, wenn du darüber nachdenkst, an die Auferstehung Jesu, wird es dir zu Herrlichkeit? Löst es in dir diese Freude aus, die der Peter heute Morgen hier versprüht hat? Löst es in dir, siehst du diese Dankbarkeit? Es ist vollbracht. Der Tod besiegt, die Sünde besiegt. Ist das dein Frieden? Ist der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi dein Frieden im Herzen? Dann hast du einen rettenden Glauben. Dann hast du einen rettenden Glauben. Der Inhalt unseres Glaubens ist der Sieg Jesu Christi über Sünde, über den Tod und über den Teufel. Und der Beweis, das leere Grab ist der Beweis dafür, dass es vollbracht ist. So glauben wir und halten daran fest, der Inhalt des Evangeliums ist die Auferstehung Jesu Christi. Wart ihr dabei vor über 2000 Jahren? Wer war dabei? Nein. Ja, hast du es gesehen? Habt ihr einen Film darüber gesehen? So ein Live-Mitschnitt. Nein, gell? Aber warum glauben wir das? Weil der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man nicht sieht. Ein Überführtsein von Dingen, die Realität sind, die wahr sind, aber die wir nicht noch nie greifen können. Wir glauben genauso, wie Abraham geglaubt hat, dass es vollbracht ist. Und das, liebe Freunde, wird dir und mir zu Gerechtigkeit gerechnet. Weil wir glauben, obwohl wir nichts sehen. Ich bete, dass Gott, der die Quelle des Glaubens ist, uns diesen Glauben schenkt, bestätigt, festigt, damit wir aus Glauben durch Glauben leben. Amen. Wir beten, wir stehen auf. Ich möchte euch einladen, wer das vom Herzen glaubt, der darf das mit dem Mund bekennen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und ich möchte vom Herzen danken für jedes dieser Gebete, das jetzt laut oder auch leise gesprochen worden sind. Danke für dieses Zeugnis des Glaubens. Danke, dass du die Quelle des Glaubens bist und dass wir das glauben dürfen, obwohl wir es nicht sehen. Herr, wir dürfen es glauben und es erfüllt unser Herz mit einer Herrlichkeit, mit einer Dankbarkeit, mit einem Frieden, der die Welt übersteigt. Danke dir, dass du die Quelle des Glaubens, dass du uns das gegeben hast, dass wir das glauben dürfen, dass die Geschwister das glauben dürfen. Und ich bitte dich für all die, die heute da sind, die das nicht glauben, die das nicht sehen können. Herr, weil ihnen der Geist fehlt, das, so flehe ich dich an. Offenbare du dich, lass diese Herrlichkeit sehen. Lass sie diese Herrlichkeit sehen. leuchte du auf, Herr. Das ist ein dein Werk, das ist ein Wunder, es muss ein Wunder geschehen. Aber ich glaube dir, du vermagst, du kannst sprechen und aus dem Nichts wird es. Es wird in das Leben, in das Seiende gerufen. Du kannst Leben schaffen, wo nichts ist. So bitte ich dich, schaff neues Leben in all den Menschen, die dieses Leben noch nicht haben, Herr, dass sie gerettet werden und dass sie glauben an die Herrlichkeit deiner Auferstehung, an den Sieg über die Sünde, über den Tod und über den Teufel. Ich bitte dich, Jesus, in alle Schwachheit, gebrauche das. Ich gebrauche das nicht um meinetwillen, sondern um deinetwillen, damit du verherrlicht wirst. Dein Wort ist Wahrheit. Ich glaube das. Amen.